Modern History, der Podcast mit Senta Terner und Christoph Schmidt.
Hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und weiteren Folge von House of Modern History.
Es geht heute, nicht. Ja.
Das ist ein Moment, wo man den Abfall der Hörerschaft auf einmal hört. So
und tschüss.
Wer den Titel nicht gelesen hat, steigt jetzt auf. Wir wollten ja so ein bisschen regelmäßiger über die Promotionsprojekte berichten, was auch bedeutet, dass wir jetzt über mich sprechen, ohne dass es irrsinnig vieles gibt. Es wird jetzt auch nicht irgendwie wöchentlich eine Folge dazu geben, aber auch diese Momente, bei denen ich der Meinung bin, es passiert gar nicht viel, gehören jetzt zum einen dazu. Und vielleicht sage ich dann im Nachhinein doch, oh, doch irrsinnig viel jetzt gewesen.
Ja, ich meine, wann war die letzte Folge zu dir? Vor ein paar Wochen.
Ja.
Okay, aber es sind ja in der Zwischenzeit ist ja schon ein bisschen was passiert, oder?
Ja, wir haben zuletzt über diesen Workshop in Aachen gesprochen.
Stimmt.
Das ist so vom letzten Mal gewesen. Wir haben vom Aufsatz von Bennett und mir gesprochen.
Ja,
und von der Rezension, die ich nicht hatte.
Genau, und in der Zwischenzeit sind ja aber schon wieder einige, ich finde, du hast gar nicht so wenig, also zu erzählen, weil in der Zwischenzeit sind schon ein paar Sachen passiert, oder?
Ich würde auch ehrlich sagen, so ein Podcast ist ja ein Medium der Selbstbeobachtung dann doch. Also ich bin wirklich gespannt, was passiert. Das neue Semester hat angefangen, vielleicht fangen wir damit an. Das bedeutet, dass bestimmte Fristen sich auch zeitigen, das heißt Hausarbeiten sind entweder fertig oder man hat die Bitte um Verlängerungen, man muss die Hausarbeiten korrigieren und lesen. Das neue Semester-Seminar steht mehr oder weniger. Ich halte es auch immer bewusst offen. Es gibt sicherlich Momente, die ich nicht bewusst offen halte, die es dann doch sind, aber bewusst offen, weil ich auf Sachen reagieren will. Zugleich kommen die Prüfungszeitraum-Anmeldungen für Bachelorarbeiten. Das ist sicherlich auf der Ebene. Man muss auch dazu sagen, das hatten wir sicherlich in einer der ersten Folgen, mein Deputat ist eine Lehrveranstaltung, 2 SWS. Das ist irrsinnig wenig. Das muss man auch dazu sagen. Das, was ich dort dankenswerterweise, wobei Lehre sicherlich irrsinnigen Spaß macht, aber es ist ein Aufwand, das muss man schon sagen.
Mhm.
Und das, was da wenig ist, das hau ich durch Sprechstunden, glaube ich, wieder raus.
Du nimmst dir viel Zeit für deine Sprechstunden.
Ich hoffe, dass ich mir wirklich viel Zeit für Sprechstunden nehme. Und zwar nicht, weil ich mich gern reden höre, sondern weil ich da schon hoffe, dass da irgendwas... Ja, und ich habe einen Podcast, vielleicht ist es doch zum Tod. genau, aber ich nehme Zeit für Sprechstunden. Das ist, glaube ich, so auf der Ebene gerade.
Wie läuft denn dein Umweltthema? Weil das ist ja jetzt nicht ein Thema, wo du für die das was machst auch.
Genau, ja, es ist Geschichte der Umweltgeschichte im 20. Jahrhundert heißt das Seminar. Ich decke ja das 20. Jahrhundert mehr oder weniger ab. Gibt noch irgendwie Vorlesungen dazu, aber das ist so mein Bereich. Und Umweltgeschichte ist was, von dem ich glaube, dass Studierende es gehört haben können, sollten. Also das Angebot muss mal da sein im Studium.
Ist aber auch eher eine neuere Entwicklung, oder? Also wenn ich an Tübingen denke, ich meine, ich habe es gestreift in 2 Seminaren.
Ja, man kann sicherlich sagen, seit 2012 hat sich auch im Fach sicherlich was getan, auch wenn das jetzt nicht der große Start war. Es gibt sicherlich sehr viel davor, aber wenn du dir jetzt auch die Neuerscheinungen für 2024 anschaust, das ist sicherlich jetzt zunehmend.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich in Tübingen gar nicht so den systematischen Blick hatte. Also ich bin mir sicher, dass in der osteuropäischen Geschichte unter anderem bei Herrn Geester sicherlich irgendwas Umweltgeschichtliches passiert sein muss.
Ja, genau. Da hab's ich gestreift. Also da hatten wir was zur Sowjetunion.
Ja,
aber das war jetzt, also ich will sagen, das war keine Lehrveranstaltung zu dem Thema.
Mhm.
Sondern es war ein Seminar darüber. Und ich glaube, so ist dir die Umweltgeschichte begegnet. Man könnte jetzt natürlich in den Katalog von Tübingen gucken und gucken, was es gibt.
Mhm.
An Vorlesungen, ob sich das geändert hat oder nicht.
Mhm.
Aber ich glaube, es gibt jetzt einfach mehr, was wirklich Fokus auf Umweltgeschichte ist.
Ja, und sicherlich mit Verknüpfungen zu Migration oder zu ähnlichen Momenten, ja. Das sicherlich, das definitiv. Und bei mir sind Seminare, das hatten wir auch vom letzten Semester bei mir, immer eher in die Breite angelegt und nicht narrativ. Ich versuche das in der Regel am Anfang so einen kurzen Theorieblock zu machen, der auch erstmal ein bisschen an die Wand fährt. Das ist ganz normal. Rede ich mir ein. Und danach eher so Fallbeispiele, die aber nicht zwangsläufig aufeinander aufbauen, wobei schon, jedenfalls in den vergangenen Seminaren, immer wieder diese Verknüpfungsmomente durch die Studierenden geleistet wurde, weil es dann doch irgendeine Kohärenz der Textauswahl und der Themen gibt. Ich habe das im Studium selber, wie gesagt, gar nicht groß gehabt und auch in der DIS nicht. Mein Vorteil an der Stelle ist, dass ich Teil eines Lesekreises bin, die sich so ein bisschen mit Umweltgeschichte, Anthropozän, agrarischer Transition, Landwirtschaft befasst und dadurch einiges schöpfen kann, glaube ich. Und sicherlich durch diese Aufteilung in zwei Blöcke, also Theorie und dann irgendwelche Fallbeispiele, das auch gut steuern kann. Theorie kriege ich mehr oder weniger hin. Und auch die Fallbeispiele sind mehr oder weniger generisch. Also man macht, oder ich mache was in irgendeiner Form zu sozialen Bewegungen, ich mache was zu Politik, weil ich einen großen wissensgeschichtlichen Zugang habe, behandle ich auch das Buch Agnotology von Proctor und fällt mir natürlich ihr Name nicht ein.
Ich habe absolut keine Ahnung, ich kenne dieses Buch nicht.
Egal, es geht halt darum, wie Wissen unterdrückt wird. Und die Fallbeispiele sind viel umweltgeschichtlich, aber auch die Tabakindustrie, aber auch so Körperpraktiken wie der weibliche Orgasmus. Das ist so ein Tagungsband gewesen sein, Anfang der, ich lehne mich jetzt gar nicht zeitlich aus dem Fenster, ein großes Ding in der Wissensgeschichte. Und dann hat man auch schnell das Seminar zusammen. Behaupte ich.
Okay. Seminar,
genau. Beziehungsweise alles mit Job. Promotion läuft in manchen Phasen neben dieser Lehre und Betreuung her. In anderen Phasen, die, würde ich sagen, weiß ich nicht, weniger sind, dominiert sie das Ganze, mein Arbeitsalltag. Weil ich auch versuche, also ich glaube, weil so ein bestimmter breiter Zugang, den ich habe, vielleicht im Alltag für mich keinen großen roten Faden erkennen lässt und am Schluss zurrt sich das hoffentlich zusammen. So, also ich habe jetzt gesehen oder hatte das eine Weile auf dem Schirm, dass es an der LSI in London diesen Doctoral Research Group zu Social Inequality and Mobility gibt und habe da mal eine E-Mail hingeschrieben, weil das auch immer noch so ein Thema ist. Geht man irgendwie ins Ausland, was tut man, pipapu. Das wird jetzt in dieser Folge kein größerer Part sein, weil ich dazu...
Da können wir mal noch gesondert reden, weil ich werde ins Ausland gehen.
Genau, ja, du hast auch dafür, ich will das gar nicht vergleichen, aber auf der anderen Seite schon, bei dir ist das systemische integriert, diese Auslandserfahrung und auch...
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Also ich kann... Nur kurz, ich werde nicht gezwungen, ins Ausland zu gehen.
Nee, nein, aber es wird irgendwie so vorgesehen in diesem Programm.
Ja, genau.
Ja, und nach London kann ich nicht aus naheliegenden Gründen mit dem Brexit. Das ist recht schwierig geworden.
Okay, ja.
Also das ist einfach eine Geldfrage. Man kann sicherlich irgendwie hin und die werden einen rauswerfen. Aber dafür gibt es bestimmte Fördermittel, an die ich oder meine Institution kommt, einfach...
Ja, okay, ja, ich meine, du musst halt, wobei das ist was, also das werde ich auch machen, ich werde mich auch auf Stipendien bewerben, wenn ich ins Ausland gehe.
Ja, ist dann halt die Frage, ob es dafür EU-Gelder gibt oder halt Gelder von spezifischen britischen Hochschulen oder so. Genau, und habe mit denen gesprochen und bin jetzt irgendwie Teil dieses Kolloquiums bei denen. Aber
ich, ganz kurz, was ist das eigentlich? Also ist das ein, wie nennt man das, ein Netzwerk?
Für mich ist das, ich kenne oder ich vergleiche das mit Konstanz. Da gab es die AGIG, was später zum Forum wurde, also eine Plattform für DoktorandInnen und Studierende in höheren Semestern, die ihre Paper sich vorstellen konnten oder Vorträge üben oder ähnliches. Mhm. Und in der Idee rechtlich hierarchiefrei. Mhm. So scheint mir das hier auch zu sein. Ich weiß es noch, weil die legen die Termine nicht so richtig vorhersehbar fest. Und beim letzten Mal stand ich im Stau aus Gmünd ewig und dann konnte ich nicht teilnehmen. Sind sicherlich alles, also ich habe dann auch gesagt, ich bin Historiker und schaut ja dann, ob man irgendwie selber einen Mehrwert für die bringt. Und die Mail war auf jeden Fall für das, was ich als britischen Ton verstehen würde, sehr frenetisch. Und die sind, was ich so begreife, alles stark soziologisch orientiert, quantitativ unterwegs.
Okay.
Mal sehen, was da wird.
Das heißt aber, du hast dich jetzt noch nicht mit denen getroffen?
Nee.
Okay.
Ich habe den Text gelesen und war, habe ich den Faden verloren? Nee, also es gab noch kein Treffen dazu. Sicherlich ist hier auch so ein Spannungsabfall in der Folge. Ich bin total aussonnend. Genau, aber das ist vielleicht dann auch was, wo man entweder sagt, okay, das läuft so auf dem Nebengleis, aber vielleicht kriegt man dadurch auch einige entweder Kontakte oder einfach Einsichten, weil ich finde, oft läuft Erkenntnis dann auch, indem man ein Gegenangebot schalten kann. Also, um das konkreter zu machen, wenn meine Quellen eine sehr spezifische Sicht auf soziale Ungleichheit haben, ohne die zu theoretisieren und ich da auch nicht groß genug drin bin, läuft man teilweise ja Gefahr, das als einfach gegeben hinzunehmen. Und sobald man merkt, dass die soziologische Forschung da viel mehr Auswahl hat, wird diese Setzung dann natürlich auch diskutabel in der Arbeit. Und was sicherlich auch noch eine Möglichkeit ist, da sprechen wir aber in der späteren Folge auch darüber noch, Monika Krause, die man vielleicht kennt, weil sie ein Buch über Entwicklungspolitik und Geschichte der Entwicklungspolitik geschrieben hat, hat auch ein Buch geschrieben, das jetzt ins Deutsche übersetzt wurde mit dem großartigen Titel Von Mäusen, Menschen und Revolution, Modellfälle in der Sozialforschung. Und es geht eben darum, wie Forschungsbereiche durch privilegierte Forschungsobjekte Erkenntnisse gewinnen, ohne dass sie diese Praxis ausgiebig reflektieren.
Ah, okay.
Und Monika Krause ist an der LSI. Und ich habe das, oder ich bin das Buch so am Lesen, in der Vorstellung, ob das, was ich untersuche, als die Konstitution der Sozialgeschichte in der Bundesrepublik, anhand spezifischer Themen, sozialem Aufstieg und sozialer Ungleichheit, ob man quasi diese Modellfälle und diese Erkenntnis auf sich selber auch wenden kann. Und mal sehen, wie das funktioniert. Was in jedem Fall klappt, sind natürlich solche Untersuchungen dann auf das Größere zu ziehen, sei es jetzt Kaiserreich, Sonderwegsdebatte oder ähnliches. Der Twist wäre, glaube ich, nochmal zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie gesellschaftlich und in sich selbst eingeschlossen behandeln. Genau, das ist so das. Wo erstmal viel, oder was heißt viel, Aufwand dahinter steht und das Zählbare noch nicht sich zeitigt. Jetzt habe ich diese Formulierung zum zweiten Mal verwendet, ich muss aufpassen. Es ist halt so prätentiös, also genau, das ist an der Stelle. Jetzt muss ich schauen, was wir noch haben. Was ich auch gemacht habe und bin da sehr, sehr glücklich darüber, auf dem Historikertag hat mich jemand angesprochen, den ich aus Konstanz, sag ich mal, kenne. Der war dort der war im Mittelbau dort und wir hatten nie viel zu tun und trafen uns aber über einen gemeinsamen Bekannten und hat er gesagt, okay, was mache ich denn so? Habe ich ihm von meinem Projekt erzählt in den Grundzügen und er hatte mich ermutigt, mit Jürgen Kocker noch zu sprechen, der auch auf dem Historikertag war. Wo ich dann dachte, ah ja, das mache ich dann an einem Donnerstag und habe mich ja dann mit der Lebensmittelvergiftung ins Ausgeschossen. Und das hatten wir, glaube ich, auch in der letzten Folge über mich. Die Frage, spreche ich noch mit Jürgen Kocker oder nicht?
Ja.
Und habe ihm auch eine E-Mail geschrieben, ihm und Hartmut Käble. Hartmut Käble ist in der Sozialgeschichte der 70er, 80er und schreibt auch heute noch dazu Bücher, die Figur, würde ich sagen, die sich mit sozialem Aufstieg am meisten befasst und auseinandersetzt. War keiner von den Bielefeldern im örtlichen Sinne, ob sie im epistemischen Sinn, das wird noch zu klären sein. Und mit ihm hatte ich jetzt ein, weiß ich nicht, längeres Gespräch, ungefähr so eine Stunde, und hatte ein paar Fragen und möchte das Gleiche mit Jürgen Kocker auch noch machen, was wir im Dezember angeplant haben. Wobei es dabei nicht darum gehen soll, in so eine Oral History, die aber dann ihrerseits unreflektiert bliebe, zu rutschen, sondern zum einen finde ich es einfach spannend, mich mit den Leuten auszutauschen, um vielleicht auch in einer bestimmten Gegenüberstellung des Gesagten, des Geschriebenen Erkenntnisse zu gewinnen, die vielleicht auch aus den Texten selber gar nicht für mich rauszuziehen sind.
Aber das ist dann schon die Idee, dass praktisch, weil du jetzt gesagt hast, keine unreflektierte Oral History. Ja. Also, aber schon Oral History.
Es gab
also, weil ich meine, unreflektiert wollen wir ja gar nichts, oder? Also.
Nee, eben, also.
Ich verstehe diesen Zusatz nicht.
Ich glaube, das Problem ist, also, es gibt mehrere Probleme oder Herausforderungen, die man sich da klar machen muss. Zum einen will ich oder wollte ich nicht, wenn jemand aus dieser Generation, mit denen ich spreche, sagt, oh, das Projekt ist aber Unsinn, dass ich mich davon beeinflussen lasse.
Dein Projekt.
Mein Projekt.
Ja, okay.
Aber wenn sie es gut finden, dann nehme ich das natürlich sofort. Und das ist einfach asymmetrisch, das mache ich auch sehr bewusst. Mir ging es, also was ich mit unreflektierter Oral History meine, ist, dass mein Projekt als solches ja keine Oral History beinhaltet. Es gab irgendwie mal so 2 Tage von einem Monat oder 2, wo ich dachte, oh, soll ich das Projekt komplett shiften in ein Oral History Projekt, dass man irgendwie schneller vorankommt. Waren schlechte 2 Tage. Also es wird kein Oral History Projekt. Und was ich mit unreflektiert meine, ja?
Aber, also. Schlaganfall. Wann ist es ein Oral History Projekt und wann nicht? Weil ich meine mit Oral History, also du redest von Oral History Projekt und meinst damit, glaube ich, einfach jetzt nur Oral History. Und das ist nicht das, was ich meine, sondern die Frage ist, hast du dieses Interview als Background auf Austausch über Themen, wie du mit mir sprechen würdest über ein Thema, nur dass ich keine Ahnung davon habe, benutzt du das so oder benutzt du das als eine deiner Quellen?
Ersteres. Also es soll.
Dann hat es ja aber mit Oral History wirklich gar nichts zu tun. Dann ist es einfach ein Gespräch, das du mit jemand führst, der praktisch das gleiche Forschungsinteresse hat wie du.
Ja, unreflektiert wäre, das wollte ich damit erklären, unreflektiert würde es dann werden, wenn man eben behauptet, man verwendet es nicht als Quelle. Dieses Gespräch zeichnet es nicht auf, hat nicht die methodischen Standards der Oral History, also Transkription oder ähnliches, oder eine bestimmte Art, Fragen sauber zu stellen, und zitiert dann aber dieses Gespräch ohne diesen methodischen Unterbau über längere Strecken in der Arbeit. Das wäre für mich die unreflektierte Oral History Variante, weil es ja auch in das, was ich untersuchen will, stark aus Texten kommt. Das heißt, das Mündliche, was ich heute dazu erhebe, steht ja eh schief dazu. Mir geht's eher darum, zu fragen, ja, so Hintergrundgespräche wie mit dir, also was bei Hart und Kälble irgendwie eine Frage war, dass ich neulich angefangen habe, Tocqueville zu lesen, also Alexis de Tocqueville, über die Demokratie in Amerika.
Weiß ich jetzt auch nicht, warum man das macht, aber ja.
Jeder hat ein Hobby. Ich offenbar gar keins, sonst würde ich es nicht machen. Und mir schien das unglaublich gut zu passen für die Sozialgeschichte der 70er Jahre. Also in
soziologisch. Was schien dir zu passen?
Ja, pass auf. Tocqueville als soziologischer Vordenker anhand seines Buches über die Demokratie in Amerika. Also ich dachte beim Lesen, oh, es ist doch durchaus verwundert oder für mich, denn bestimmte große Lücke in der Theorie und Theoriegeschichte hat, war es in dem Moment verwunderlich, warum man in der Sozialgeschichte der 70er Max Weber liest, Veblen oder auch Marx, das sind alles legitime Namen, was man da lesen kann, aber Tocqueville kommt irgendwie immer nur am Rande vor, wenn überhaupt. Und immer nur auf die Formel verkürzt zu sagen, ah ja, bei Tocqueville lesen wir die Gesellschaft in Amerika so gleich, Punkt. Aber Tocqueville reist ja im Auftrag der französischen Regierung im Jahr irgendwann 1831.
Erstes Jahrhundert, genau.
reist dann nach Amerika und schaut sich das Ganze mal an. Und beobachtet da sehr solide und sehr gründlich die amerikanische Gesellschaft. Und das fließt in dieses zweibändige Werk ein. Und bei dem dachte ich, okay, es gibt auch das Tocqueville-Paradoxon, das Tocqueville-Theorem. Das wird irgendwie nicht so richtig rezipiert oder ich übersehe es. Das ist ja immer die große Angst bei Arbeiten. Irgendwo ist die Stelle, die man übersehen hat, die einen dann als Idioten oder als Imposter darstellt. Und ohne, dass es ich mich darauf dann stütze, aber war schon auch eine Frage an Hartmut Kälblitz zu sagen, ah, das hat mich irgendwie verwundert. Ich finde Tocqueville in den Schriften ganz wenig und auch nicht als argumentative Stütze. Wie war das dann für Sie? Und darüber einfach ins Gespräch zu kommen und bestimmten in mehreren Stufen medial vermittelten Zeitgeist zu erfahren, wie das damals war, empfand ich schon als hilfreich, ohne dass ich das als Beleg nehmen möchte.
Das war so eine Rückversicherung sozusagen für dich.
Ja, finde ich als Wort zu stark, glaube ich. Weil dieses Rückversicherung klingt dann doch irgendwie nach Beleg. Aber es war eher so, was haben sie denn da gelesen? Wie war denn die Atmosphäre? Dinge, die man eben in Texten nicht findet. Oder die ich glaube, nicht in Texten zu finden, die ich derzeit lese.
Ja, okay, also okay, ja, ich verstehe jetzt wirklich. Ich habe so eine andere Frage. Warum Tocqueville, wenn du sagst, es geht darum, was nicht zitiert wurde? Also da kann ich doch 100.000 andere Leute nehmen.
Ja,
ich verstehe dein Vorgehen nicht. Das ist basically, was ich...
Ja, berechtigter Einwand. Also ich glaube nicht, dass es 10.000 andere gibt, sondern es gibt halt einen bestimmten Kanon in bestimmten Wissenschaftsbereichen, auf die man sich stützen kann, würde ich sagen. Und Tocqueville ist in der Politikwissenschaft, wie auch in den, also sagen wir mal in den Sozialwissenschaften, gehört der auch in den 70er Jahren, meine ich so, zum Kanon an. Und aus diesem Kanon der Sozialwissenschaften, das ist jetzt ein bisschen simplifiziert dargestellt, aber neben pickt sich die Sozialgeschichte bestimmte Denker an der Stelle. Sagen wir jetzt mal die vorhin drei genannten, Marx, Weber, Veblen. Noch mitunter andere, aber das sind so sicherlich drei der Säulenheilige, wobei dieser Marx-Bezug sich über die Zeit in den 70ern abschwächt und Weber die große Säule wird. Und es...
Cool.
Daraus allein lässt sich sehr viel argumentieren. Also was tut man mit Weber? Wo verwendet man ihn? Wo wird er vielleicht eher zitiert? Was sind die Aussagen oder was wird überhaupt gelesen? Und das ist legitim, das möchte ich auch machen. Das heißt, ich wühle mich auch nicht parallel, aber auch immer so phasenweise durch bestimmte Dinge von Marx und von Weber. Und zugleich finde ich es irgendwo spannend zu sehen, was vielleicht nicht beachtet wird oder was an die Ränder gedrängt wird. Also quasi die verwendete Theorie und Empirie ein bisschen gegen den Strich lesen.
Okay, und du hast den genommen, weil der halt in den umliegenden Wissenschaften zitiert wurde und groß war, aber halt nicht in der Sozialgeschichte.
Ja, und weil es ist dieser Amerika-Bezug, der für mich auch passen würde. Also diese starke Westernisierung der Sozialgeschichte, sei es durch eigene Fellowships, der großen Namen der Sozialgeschichte oder ideelle Bezüge in die USA wären allein dafür interessant, ihn als Material zu verwenden, zumal er über das 19. Jahrhundert schreibt, weil das eine Theorie vielleicht einer, ich bin da nicht sicher, mittleren Reichweite ist, also mit der man auch arbeiten kann, mit der man Dinge erklären kann und die man, glaube ich, auch, das ist jetzt aber so eine extrem schwache Vermutung, weil ich nicht lange drüber nachgedacht habe, transformieren kann auf eine bestimmte Beschreibung jenseits dessen, was Tocqueville originär tut. Also mit Tocqueville über andere Phänomene im Deutschen Reich oder so nachdenken. Wäre, glaube ich, möglich. Und das ist auch nichts, was sicherlich Seiten füllt, aber trotzdem glaube ich, dass es auch eben die verwendete Theorie und die verwendeten Denker anders einbettet. Hm. Es ist so ein bisschen wie das, was ich vorhin mit der LSI meinte. Also wenn man halt einfach liest, die Sozialgeschichte stützt sich stark auf Weber, dann kann man das ja einfach hinnehmen. Und das ist auch eine Aussage, die man an sich untersuchen kann oder dann vorgehen. Aber wenn man das einbettet in den Werkzeugkasten, den man zur Verfügung hat, bekommt man, glaube ich, noch andere Erkenntnisse.
Hm. Und wie kommst du denn generell mit Schreiben voran? Also, weil ich habe so einen Plan, den ich entwickelt habe. Da steht zum Beispiel drin, wann ich wie viel geschrieben haben wird.
Mhm.
Und wie, also hast du das, du hast sowas nicht, gell?
Doch, ich habe das am Anfang einreichen müssen bei meinem Antrag als Annahme, als Doktorand, so.
Stimmt, noch bei der Bewerbung sogar. Okay, ja.
Nee, genau, bei der Bewerbung auf die Stelle. Und dann später musste ich diese Einschreibeformalität durchziehen. Und jetzt habe ich noch einen neuen Plan gemacht, der eben bis zum Vertragsende nächstes Jahr Ende November läuft. Und in dem steht, dass Ende Januar das Kapitel zum sozialen Aufstieg, soziale Ungleichheit mehr oder weniger fertig sein soll. Also jetzt in 2 Monaten. Und der Plan zeigt auch, und das ist auch nicht verwunderlich, dass die Arbeit nicht mit Vertragsende erledigt sein wird.
Hm, ja.
Weil, also, das hatten wir auch schon öfter, man rechnet 3 Jahre in Vollzeit, die ich nicht mache, aufgrund von Care-Arbeit. Und selbst die DFG hat irgendwie einen Schnitt von 5,6 Jahren für unser Fach, egal wie erstrebenswert, das ist pipapo, ist es jetzt nicht so verwunderlich, dass es irgendwie länger dauern wird.
Hm.
Wenngleich das auch irgendwann ein Ende haben finden muss. Irgendein Hilfsserver war zu viel.
Und wie läuft dein Schreibprozess?
Ich bin ein Umschreiber. Definitiv, wie die meisten sicherlich. Es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die irgendwie schreiben und dann ist es irgendwie druckfertig. Nein?
Also ich schreibe schon gern nur einmal.
Super, gern schreibe ich das, würde ich das auch gern machen. Aber hast du keine Korrekturrunden?
Doch, aber Korrekturrunden sind bei mir dann eigentlich schon so, dass ich, also ich mache mir halt davor 100 Jahre Gedanken. Zu lang, zu viel, bevor ich anfange auch, das weiß ich. Mhm. Aber ich habe keine großen Umschreibephasen im Sinn von, ich tausche Kapitel um oder sowas.
Das mache ich auch nicht.
Oder ich tausche einzelne, also nochmal alles untereinander durch oder sowas. Das mache ich nicht.
Nee, das geht, also Struktur steht bei mir auch. Das ist, glaube ich, auch, da sind wir ähnlich, da brauche ich ewig.
Ja.
Und die hat dann auch hoffentlich einen eigenen epistemischen Wert.
Ja.
Aber teilweise sind es schon so Stilfragen oder ich springe in manchen Punkten hin und her. Also ich brauche dieses Gerüst sehr und das funktioniert dann auch, glaube ich. Und mit dem meine ich auch zu erkennen, dass das Projekt funktioniert oder nicht.
Hm.
Deshalb ist es so wichtig für mich. Aber innerhalb des geschriebenen Textes bin ich definitiv Umschreiber und das läuft sicherlich mit jetzt nicht unendlich vielen Korrekturrunden, aber schon 2, 3, je nach Textlänge. Und schreibe immer wieder ein bisschen, bin aber vor allem auch im Exzerpieren noch drin und finde es schwierig, das parallel zu machen. Und ich mache es jetzt auch nur parallel, weil ich denke, dass ich dadurch schneller vorankomme. Mhm. Der Idealfall wäre, länger und stärker fokussiert zu exzerpieren, das Zusammenstellen. Und das ist dann, glaube ich, schon ein Runterschreiben. Das Runtergeschriebene durchläuft dann eben mehrere Umschreibeprozesse durch externe Korrektur von Leuten. Aber ich versuche es gerade so ein bisschen parallel zu machen, da irgendwie einen Absatz einzufügen.
Mm. Okay, ja.
Ich glaube, das geht in anderen Kapiteln bei mir einfach, weil dieses Kapitel, das klingt so blöden. Ich denke auch immer, dass meine Arbeit ja keine Relevanz hat, weil manche Kapitel einfach nur die Zusammenstellung von Bekanntem sind, aber die sicherlich das quellennaheste Kapitel sind.
Ist das nicht dein Thema?
Stich ins Herz. Nein, genau, also, aber ich glaube, das ist schon.
Nein, aber das schwierig. Das ist halt ein großer Teil deines Themas. Du kommst da ja sowieso nicht drum rum. Ich will jetzt nicht sagen, dass dein Thema eine Zusammenfassung von anderen Dingen ist. Ich weiß schon, dass du mehr machst, aber dass es trotzdem ein großer Teil deiner Arbeit ist.
Ja, genau. Und ich glaube aber, dass das Begreifen, also das auch Bekanntes unter einer anderen Perspektive zu sehen oder die Kombination von Bekannten, habe ich nicht immer im Blick, muss ich sagen, sondern dann liest man halt viel Sekundärliteratur und denkt, es ist halt Sekundärliteratur, die ich jetzt zusammenfasse. Oder nicht man, ich. Das ist ein Problem, was ich habe. Und dieses Kapitel, sozialer Aufstieg, soziale Ungleichheit, ist dann jenes Kapitel, was am stärksten in die Quellen fokussiert. Also sagen wir, was schreiben die in den 70ern oder in den 80ern. Das ist auch gerade eine Überlegung, ob ich mich auf die 70er beschränken sollte, weil man da auch bestimmte Cuts machen kann und dann halt so ein Fade-out in die 80er legen kann, zumal Mitte der 80er die Sozialgeschichte, je nachdem, wo man es liest, ja schon eingeholt werden ist durch die Kulturgeschichte. Ja. Also wären sowieso nicht die ganzen 80er, aber da gibt's schon die Überlegung, das nochmal ein bisschen knackiger zu machen. Ursprünglich hieß es ja 1960 bis 1990, wobei auch klar war, dass die 60er sehr dünn in dem Bereich waren und eher so als Vorgeschichte liefen und die 70er, Mitte 70er da einen Höhepunkt darstellen. Genau, das ist so das. Also ich bin Umschreiber, stark am Gerüst orientiert, schreibe langsam, habe viele Sprechstunden und versuche mich mit Menschen zu unterhalten, sei es jetzt an der LSI oder eben mit Zeitgenossen, bei denen ich eben versuche, ein bestimmtes abstrahiertes Verhältnis dazu zu bekommen. Oder zu behalten. Bleiben wir bei behalten. Bin auch davon abgekommen, die Quellen bei Medimobs jetzt alle zu kaufen. Ja, oder inzwischen, wer weiß, was ich im Monat sage. So.
Ich hatte ein richtiges Erfolgserlebnis. Ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus, meiner Uni-Bib ein Buch vorzuschlagen. Ob sie es ja, nicht kaufen wollen.
Und?
Ja.
Ja, es läuft sich
ganz, sie haben sich ganz nett bedankt für meine Suggestion.
Ja, ich glaube auch, dass es eine gute Uni ausmacht.
Ja.
In Konstanz ist das auch so. Beziehungsweise in vielen Fällen habe ich die Mail bekommen, Herr Schmidt, wir haben das Buch, Sie haben nicht korrekt geschaut. Aber in den anderen Fällen wurde das durchaus angeschafft. Es ist ja auch irgendwo sinnvoll, weil man nutzt bestimmte Synergieeffekte. Du bist jetzt niemand im ersten Semester, der unbedingt, was weiß ich, alle Marvel-Filme auf DVD, und DVDs sind auch Teil von Wissenschaft in Bibliotheken, haben will, sondern hier geht es sicherlich erstmal um ein Fachbuch, nehme ich an, bei dem du eine bestimmte Expertise mitbringst und das dann auch bestimmt einordnen kannst, was es wahrscheinlicher für die Bibliothek macht, es zu
holen. Ja, wobei ich da auch die Marvel-Filme sehe. Also ich persönlich habe mit Marvel-Filmen nichts am Hut, aber...
Nein, vielleicht auch schlecht gewähltes Beispiel, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn begrenzte Geldmittel da sind, wessen oder wem man Expertise zuspricht, einer Promotionsstudentin in einem Bereich, der mehr oder weniger Geld hat, oder einer Person im ersten Semester, die halt einen bestimmten breiten Fokus da anlegt. Sehr gut.
Gut, dann weiterhin viel Erfolg.
Ja. Das klingt zu heimtückisch. Nein, vielen Dank.
Nee, das meine ich ernst.
Gut, Senta, dann bleibt mir die Frage, was bei 1912?
Gustav Dahlen hat den Nobelpreis gewonnen für Automatic Lighthouse.
Ah ja.
Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
Oder Lob. Gerne auch Lob.
Oder Themenwünsche.
Gast sein wollt.
Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter @houseofmodhist.
Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory@gmail.com.
Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
Bis zum nächsten Mal.